Ich finde in der deutschen Wirtschaftspolitik ernsthaft problematisch, dass sie ihnen erst geholfen wird, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir helfen momentan den Unternehmen, wo die Geschäftsmodelle zwar mit einem Fragezeichen zu versehen sind, aber die jetzt in großen Problemen sind. Und die eigentlichen Champions, die Arbeitsplätze schaffen, die nach vorne gehen, denen helfen wir erst, wenn es denen schlecht geht. Das finde ich vom Ansatz, habe ich einen völlig anderen Ansatz da. Ich würde doch schnelle Pferde schneller machen, weil der in die Zukunft gehört.
Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Tja, die Corona-Krise scheint langsam ihren Schrecken zu verlieren. Die Impfkampagne rollt, die Inzidenzzahlen sinken, die Reisebuchungen steigen und im Biergarten wird wieder gefeiert. Nur in den Chefetagen der Einzelhändler herrscht Tristesse statt Dolce Vita. Erst vor wenigen Tagen demonstrierten gleich mehrere Unternehmen vor dem Kanzleramt für mehr Staatshilfe und warnten vor einem Fiasko. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist in Südafrika geboren und lernt seine Frau beim Feldhockey kennen. Er liebt erfolglose Fußballclubs, lustige Kölner Karnevalsuniformen, aber keine Finanzminister. Olaf Scholz hält er für einen sozialistischen Blockadepolitiker. Patrick Zahn ist der CEO der Tengelmann-Tochter Kick. Der Textildiscounter gehört mit über 2 Milliarden Euro Umsatz und über 3000 Filialen in ganz Europa zu den Giganten der Branche. Hallo Herr Zahn, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
Herr Zahn, bevor wir die Corona-Schäden von Kick betrachten und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, machen wir zuerst eine kleine Weltreise. Wie kommt es eigentlich, dass Sie im südafrikanischen Stellenbosch geboren sind?
Mein Vater war da beruflich zu der Zeit eben, als ich geboren worden bin zumindest. Und wir haben leider viel zu kurz da gelebt. Er war da für den Ruppert-Konzern tätig, die Zigaretten hergestellt haben. Und wir sind aber dem Land immer noch sehr, sehr eng verbunden. Meine Mutter hat seit gut 30 Jahren ein Ferienhaus da. Und wenn wir können, fliegen wir auch möglichst jeden Urlaub dahin. Meine Mutter verbringt sehr, sehr viel Zeit da. Und es ist wirklich ein tolles Land, muss man sagen.
Und wann sind Sie denn zurück nach Köln gekommen?
Über den Umweg nach Brasilien, da war ich circa 4 Jahre alt. Also sprich, ich habe relativ wenig, was die sprachlichen Fähigkeiten angeht, mitbekommen. Aber ich glaube, das offene Denken oder das weltoffene Denken, das habe ich zumindest mitbekommen von meinen Eltern.
Ja, man hat wirklich das Gefühl, der Weg des Business-Nomaden war also beinahe vorgezeichnet bei Ihnen. Wenn man sich dann auch Ihre spätere Karriere anguckt, bei Hugo Boss in Brasilien oder Aldi in Spanien, war das für Sie immer klar, dass Sie wieder rausgehen, dass Sie weg wollen?
Ja, das war für mich immer klar. Also ich habe einen Hang zu südlichen Ländern. Ich bin großer Südamerika-Fan und das war schon eigentlich immer tief drin und ist eine tiefe Sehnsucht von mir. Ich liebe das Ausland, ja.
Tja, Stellenbosch, Brasilien, Spanien, klingt alles wärmer, schöner und entspannter als Köln. Warum Gottes Willen sind Sie denn zurückgekommen?
Weil der Fußballverein mich angezogen hat. Nein,
Erfolgreich.
Ja, aber das hat ja nichts mit Liebe zum Verein zu tun. Meine Mutter ist Urkölnerin, meine Eltern haben sich dann getrennt und wir sind mit meiner Mutter nach Köln gekommen und ich fühle mich als Kölner und ich sag mal, dieses Heimatgefühl wiegt natürlich auch unglaublich viel. Ich sage immer so ein bisschen symbolisch, in der Heimat ist, wenn man in die Kneipe geht und irgendjemanden sieht und sagt, den fand ich schon als Schulkind blöd. Das ist für mich Heimat, das hat man halt dann wirklich nur da, wo man groß geworden ist und das ist bei mir Köln und Köln ist ja vielleicht nicht die schönste Stadt, aber eine extrem lebenswerte Stadt.
Dann hoffe ich mal, dass Sie nicht so viele blöd finden, wenn Sie in die Kneipe reinkommen. Bevor Sie aber so durch die Welt tingelten, machten Sie ja tatsächlich ein Praktikum im Kölner Zoo. Also in Gummistiefeln Elefanten abspritzen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, so war das. Und Echt? Das Gemeine war, ja, und meine, also Elefanten jetzt nicht, das war aus Sicherheitsgründen dürfen sie das natürlich nicht, aber das war schon wirklich Fegen, Tierkot wegmachen und das Ganze und das so ein bisschen Schwierige war das oder Schmerzhafte war, dass meine Eltern mit meinen Geschwistern zu der Zeit in Miami im Urlaub waren. Das war aber so ein bisschen, auch wenn es ein super Praktikum gewesen ist, das war so ein bisschen, um mich zu erden. Ich war schon in der Schule ein Chaot und meine Eltern wollten mir zeigen, dass man hart arbeiten muss im Leben, um erfolgreich zu sein. Und das war so eine Maßnahme. Und zum Glück habe ich den Zoo gewählt. Ich habe tolle Leute da kennengelernt und war immer draußen. Und es hat auch die gefruchtet, glaube ich.
Also das war ein Zwangspraktikum, wollen Sie mir jetzt hier sagen?
Ja, so ein bisschen schon.
Sie wurden in den Zoo verbannt. Das habe ich jetzt noch nie gehört.
Das durfte ich mir aussuchen. Das habe ich mir dann ausgesucht, weil es eben draußen war und ich Tiere lebe. Das hat jetzt nichts mit damit zu tun, aber ich sollte nicht mit in den Urlaub fliegen. Das war die Maßnahme. Ich hatte das Zeugnis, das war nicht so gut.
Das ist ja ganz hart. Ich sehe schon, Sie sind durch eine ganz harte Schule in die Kindheit gegangen. Jetzt ist mir auch alles klar. Ich meine, wie wurde denn aus dem warmherzigen Tierfreund Patrick Zahn der eiskalt rechnende Discounter Patrick Zahn? Ich glaube, das hat damit Ihrer Erziehung zu tun, oder?
Nein, das bin ich nicht. Ich bin nicht eiskalt. Also das würde ich nie für mich reklamieren und das sind auch meine Kollegen nicht. Wir haben alle Spaß am Erfolg und wir glauben alle fest daran, dass das Discount-Modell erfolgreich ist. Und die Maßnahme war wirklich, um mir einfach zu zeigen, dass im Leben man was tun muss, um erfolgreich zu sein. Und das habe ich auch mitgenommen. Da bin ich im Nachhinein auch meinen Eltern sehr dankbar für.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Daraus muss ich ja schließen, dass Sie in der Schule nichts getan haben.
Ja, der Schluss liegt nahe und der ist auch gar nicht so falsch.
Okay.
War jetzt nicht. Gute Pferde springen knapp, war mein Motto und das habe ich eingehalten.
Man muss effizient denken, oder? Sie dachten, man muss effizient denken.
Ja, genau.
Okay. Ich meine, was mich ja nochmal zurück zum eiskalt rechnend, war das ja eigentlich das Wort. Was fasziniert Sie denn eigentlich am Tiefstpreissegment? Das ist ja ein sehr spezielles Business, oder?
Ja, das ist ein sehr spezielles Business, aber es ist ein Business, was uns irgendwo alle angeht, weil keiner möchte Geld verschenken und die Kunst, gute Ware zum günstigen Preis abzugeben, die fasziniert mich, die hat mich von Anfang an fasziniert. Auch man sieht ja den europäischen Erfolg, den wir jetzt mit Kick haben, aber auch den internationalen oder weltweiten Erfolg, wenn man so an die Discounter Aldi und so denkt. Das ist schon faszinierend. Das ist weltweit ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Und es ist ja, das muss man immer sagen, von der Definition her ist Discount immer sehr, sehr prozessorientiert. Also es geht darum, den besten Prozess zu haben und dadurch die günstigsten Preise anzubieten. Und das, glaube ich, fasziniert jeden, der ein bisschen was mit Wirtschaft zu tun hat.
Aber kann man sich damit identifizieren? Macht es nicht viel mehr Spaß, einen Hugo Boss Qualitätsanzug zu verkaufen, als eine Pfingstrose aus Plastik für 1,99, die bald auf dem Müll landen wird? Den Preis habe ich von Ihrer Website.
Ja, also natürlich ist das, wenn man aus dieser Glamour-Welt kommt, von außen betrachtet, ist das mit Sicherheit schöner. Aber wenn man so den Erfolg gegeneinander setzt, und das meine ich jetzt wirklich nicht explizit Hugo Boss, aber wenn man so die erfolgreichen Formate nimmt und auch die deutschen Exportschlager außerhalb der Ingenieurskunst, dann ist Handel schon ganz weit vorne. Und ich finde, Erfolg ist sexy und deswegen ist auch Discount extrem sexy.
Gut, sexy, ein gutes Stichwort. Wer sind denn Ihre Kunden, die diese sexy Produkte kaufen?
Das ist querbeet. Natürlich haben wir Kunden, die auf der einen Seite hart rechnen müssen, aber wir haben natürlich auch Kunden, die hart rechnen wollen, die einfach verstanden haben, dass das aufgrund dieser Markenwelt extrem viel für das Thema Marke ausgegeben wird und am Ende das der Kunde bezahlt. Das ist eben bei uns nicht so. Aber ja, wir haben auch natürlich, finde ich, so ein bisschen sozialen Auftrag in Deutschland. Sie können sich bei uns von Kopf bis Fuß für unter 30 Euro einkleiden. Das ist ein Werbeslogan bei uns. Oder wenn Sie an Familien mit vielen Kindern denken und geringen Einkommen, bieten wir die Möglichkeit, dass sich diese Menschen trotzdem einkleiden können und auch so einkleiden können, dass die Kinder trotzdem draußen spielen können und die Hose kaputt gehen kann.
Ich meine, Sie haben, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, es gibt in Deutschland ungefähr 6 Millionen Menschen mit einem Schufa-Eintrag. Viele davon sind bei Ihnen Kunde. Also, wie Sie schon gesagt haben, Sie meinen Kicks, Billigprodukte, die ergeben einen gesellschaftlichen Sinn.
Ja, absolut. Also, das sehe ich definitiv so. Ich finde, dass diese Menschen hart arbeiten und es genauso verdient haben wie andere, die vielleicht mehr Glück gehabt haben im Leben oder aus was für Gründen auch immer über ein anderes Einkommen verfügen, dass diese Menschen auch in Würde sich einkleiden können und auch ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und da übernehmen wir schon diesen Auftrag, ja.
Aber ich meine, wenn Sie einerseits vom sozialen Auftrag reden und andererseits anschauen, wie Sie Ihre Mitarbeiter zahlen, dann gibt es doch eine kleine Kluft, oder? Ich meine, in der Corona-Zeit sind jetzt Ihre Mitarbeiter in der Kurzarbeit, 250 Euro weniger pro Monat, entscheiden bei diesem Lohnniveau darüber, ob man am Ende des Monats noch was zu essen hat, sagten Sie kürzlich. Ich meine, da sage ich ganz einfach, warum zahlen Sie Ihr Personal nicht einfach viel besser?
Wir zahlen unser Personal gut, weil wir unser Personal orientiert natürlich an den gesetzlichen Vorgaben bezahlen. Das auf der einen Seite. Und Sie müssen das so sehen. Der Lockdown, wir sind seit knapp 6 Monaten jetzt geschlossen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch geschlossen sind oder ob wir wieder geschlossen werden in den Teilen, in denen wir jetzt geöffnet sind. Wir fahren, was die Politik für sich reklamiert, wir fahren auch auf Sicht und wir wissen nicht, wie lange wir das offen und ehrlich alles noch durchhalten. Und wir sind da nicht alleine.
Aber trotzdem, ich meine, Sie schaffen sich bei Ihrem Lohnniveau, das Sie schon vor Corona bezahlt haben, ja eigentlich Ihr eigenes Prekariat. Und Sie stocken auch das Kurzarbeitergeld nicht auf, obwohl Sie eigentlich mit so einem starken Mutterhaus wie Tengelmann könnten Sie ja das locker stemmen. Ist das ein verantwortungsvoller Arbeitgeber oder sagen Sie einfach, Markt ist Markt?
Nein, ich finde immer schwierig, mit Inhabern zu argumentieren, weil auf der einen Seite, das muss man ja auch mal schlichtweg sehen, wenn Sie jetzt Aktienunternehmen nehmen, die Hilfen bekommen, da wird auch nicht rückwirkend auf die Aktionärsschicht Rücksicht genommen und es werden die Dividenden zurückgefordert. Wir sind ein sehr verlässlicher Arbeitgeber, ein sehr guter Arbeitgeber. Wir nehmen viel Rücksicht auf unsere Mitarbeiter, aber das ist richtig, wir zahlen mit Sicherheit nicht wie in der Metallindustrie. Das kann der Handel einfach nicht stemmen.
Gibt es am Ende der Krise denn einen Durchhaltebonus fürs Personal, so wie in anderen Branchen? Oder können Sie einfach froh sein, wenn Sie den Job noch haben?
Nein, wir sind unseren Mitarbeitern dankbar, dass wir gemeinsam die Krise durchstehen. Der Bonus, der bezieht sich ja, oder den zumindest mir bekannten Bonus, der bezieht sich bei den Handelsunternehmen, die geöffnet sind. Und Sie müssen ja sehen, welche Spaltung durch den Handel geht. Sie haben Händler, die momentan das Geschäft ihres Lebens machen und ehrlicherweise ist der Bonus dann recht klein, den die zahlen, wenn sie das übersetzen. Und sie haben Händler, die, wie gesagt, wie wir seit knapp 6 Monaten jetzt geschlossen sind, dann wird es schwierig, einen Bonus zu zahlen, ganz offen und ehrlich.
Das Geschäft ihres Lebens, damit meinen Sie Edeka und Co., die Supermärkte, oder?
Die geöffnet sind, das geht ja weiter. Es haben ja verschiedene Handelsformate geöffnet, ob das Drogerien sind, ob sie die Internetgeschäfte nehmen. Das tut schon wirklich extrem weh. Und ich stehe immer wieder, auch da, wo geöffnet ist, wir sind sehr viel in Fachmarktzahlen, also sprich Sie ein Lebensmittel als Anker und dann haben Sie eben Drogerie und Textilien oder auch Schuhe. Und dann können Sie entweder bei uns nicht rein oder Sie können bei uns rein und müssen bei uns Ihre Adresse abgeben, einen Test vorweisen und links, da können Sie rein und raus, der hat andere Vorgaben, was die Quadratmeteranzahl angeht. Das ist schon befremdlich und auch absolute Ungleichbehandlung.
Es wirkt ja manchmal ein bisschen willkürlich, oder? Ich meine, für mich jetzt als Konsument, wenn ich dann vor so einem Laden stehe, denke ich mir, komisch, der verkauft jetzt Nike-Shirts, aber der Sporttextilladen daneben, der muss geschlossen haben. Also das ist irgendwie alles nicht ganz ausgegoren, oder?
Das wirkt nicht nur für Sie wie Willkür, das ist auch eben der Punkt, wo wir rechtlich ansetzen werden. Das kann ich auch vorwegnehmen, die Frage wird ja bestimmt auch kommen. Es ist nicht nachvollziehbar und es ist nicht stringent. Und es ist auch nicht stringent, dass es Formate gibt, wo pro Kunde 10 Quadratmeter gelten und bei uns gelten 40 Quadratmeter. Entweder sind 10 richtig oder 40, das maße ich mir gar nicht an zu beurteilen. Aber diese Ungleichbehandlung ist, das ist schon unglaublich, was wir hier erleben.
Hatten da ein paar Unternehmen bessere Connections zum Staat? Läuft das alles objektiv ab? Oder geht es auch um Beziehungen?
Nein, dass sie anders. Also das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, was entscheidend ist, und ich rede nicht über den Lockdown letztes Jahr, also sprich genau vor einem Jahr, sondern jetzt der zweite. Dort hat man meines Erachtens schon Erkenntnisse gehabt. Und es gibt die RKI-Studie, in der eindeutig steht, dass der Handel nicht der Infektionsherd ist. Man möchte gern anscheinend das öffentliche Leben stilllegen und glaubt, das sei die richtige Maßnahme, uns zu schließen. Leider haben wir jetzt in den Eilanträgen nicht recht bekommen, aber das sind auch Eilanträge. Ich und unsere Juristen sind sehr frohen Mutes, dass wir auf der Distanz gewinnen werden und recht bekommen werden, weil es wirklich Willkür ist. Es ist nicht nachvollziehbar.
Ja, zu dem Thema kommen wir später nochmal. Wann rechnen Sie denn jetzt damit, dass sich die Krise für Kick auflöst in dem Sinn? Weil es sieht ja jetzt gerade so ein bisschen aus, als würden sich die Öffnungen beschleunigen, oder? Wie ist denn eure Planung, euer Timing?
Ja, momentan sieht es so aus, aber wissen Sie, dass die Herausforderung ist, wir haben letztes Jahr im September noch von unserem Gesundheitsminister gehört, es war ein Fehler, den Handel zu schließen und just 3 Monate später haben sie uns geschlossen und wie gesagt, seit 6 Monaten.
Also Sie glauben gar nichts mehr. Sie glauben gar nichts mehr.
Ja, so ein bisschen ist das so. Die Verlässlichkeit ist oder das zu glauben ist wirklich schwierig auf der einen Seite. Ja, und wir sehen momentan Öffnung, aber auch hier völlig unterschiedliche. Es gibt Click and Meet, es gibt Test and Meet, es gibt was auch immer sich dort Behörden einfallen lassen. Und für so ein deutschlandweites Unternehmen wie uns ist dann nochmal die Herausforderung, jeder Beamte eines Gesundheitsamts oder Ordnungsamts legt auch die Verordnung unterschiedlich aus. Also wir haben wirklich von 5 Kilometer Distanz unterschiedliche Auflagen bekommen. Und was wirklich extrem schlecht bei uns läuft, ist das Thema Test and Meet. Und ich wundere mich immer, dass das gemacht wird und für andere Formate nicht gilt oder in anderen Bundesländern nicht gilt. Also da ist anscheinend viel Unwissenheit im Spiel oder Willkür im Spiel.
Aber falls dann die Öffnungen kämen, dann kommt doch bei Ihnen die ultimative Preisschlacht, oder? Sie haben die Läden komplett voll, Corona-bedingt, wurde nichts verkauft. Sie haben noch Winterware. Was muss ich mir dann vorstellen? Da gibt es 3 Anoraks für einen oder was ist dann die Aktion?
Ja, es ist schon so, dass sie extreme Preisabschläge finden werden, insbesondere was jetzt eben die Winterware angeht. Das ist so. Wir haben, und das ist ja auch befremdlich, momentan ist ganz Europa geöffnet, nur Deutschland nicht. Das heißt, wir haben natürlich vorsorglich Ware dann nach Osteuropa umgeleitet oder auch in Italien, in den Ländern, in denen wir geöffnet sind, um dort abzuschleusen. Aber ja, das Thema Ware ist schon omnipräsent. Jetzt muss man immer dazu sagen, wir sind in sehr niedrigen Preisregionen bei Kick unterwegs. Das heißt, wir sind mit Sicherheit nicht die Ersten, die jetzt in eine Preisschlacht gehen werden, sondern die anderen müssen sich erstmal auf unser Preisniveau bewegen.
Und das ist ja sehr weit unten. Merken Sie denn in den anderen europäischen Ländern, wo schon geöffnet ist, diesen Nachholeffekt? Ich meine, man redet ja von dem Post-Corona-Boom. Die Sparquote ist durch die Decke in den letzten Monaten und jetzt konsumieren plötzlich alle wieder. Das ist die Prognose. Merken Sie das schon in diesen Ländern?
Ja, wir merken natürlich, dass Leute nicht verreisen können und dadurch Frequenzen steigen, weil Menschen nicht in Urlaub fahren oder woanders hingehen. Wir merken natürlich auch in Teilen, insbesondere was jetzt Kinderkleidung angeht, merken wir einen Nachholeffekt, weil Kinder wachsen oder Dinge gehen kaputt und da merken wir das. Aber das ist jetzt nicht, das ist gut, aber es ist jetzt nicht, es wiegt bei weitem nicht die Schließung auf, die wir hatten. Und deswegen ist das auch hier eher ein weinendes Auge als ein lachendes Auge. Und wir verkaufen, wie Sie gerade eben auch angedeutet haben, natürlich nicht zu der erwarteten Marge, weil am Ende des Tages auch wir ganz hinten raus dann auch Preisabschläge haben.
Beim Thema Konsum kommt ja Finanzminister Olaf Scholz ins Spiel. Er müsste eigentlich genau nach Ihrem Geschmack sein, weil Scholz setzt sich ja dafür ein, dass Menschen am unteren Rand der Einkommensskala mehr Geld bleibt, das sie dann bei Kick ausgeben können. Aber ich glaube, Sie werden keine Freunde mehr. Warum nicht?
Ja, weil nach meinem Kenntnisstand Herr Scholz uns keine Hilfen gewährt. Es gibt angeblich Vorschläge aus dem Bundeswirtschaftsministerium, eben Unternehmen wie uns. Wir fallen unter eine Umsatzgrenze, die keine Hilfen vorsieht für ein Unternehmen wie Kick in der Größenordnung oder minimale Hilfen, maximal 3 Millionen pro Monat, insgesamt 12 Millionen Euro. Ich habe das ja auch schon in anderen Interviews gesagt, wir haben alleine 13,5 Millionen Euro Mietkosten im Monat. Wenn Sie dann 3 Millionen dagegen rechnen, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, der offen und ehrlich gar nichts bringt. Und das wird vom Finanzministerium zurückgehalten, diese Hilfe, was heißt, das ist natürlich eine Hilfsleistung, sondern für mich ist das eine Entschädigung dafür, dass wir eben für das öffentliche Leben uns geschlossen sind. Also ich finde, wir haben Anrecht darauf.
Ja, Sie haben kürzlich in diesem Zusammenhang das Wort sozialistische Blockadepolitik gebraucht, also Herr Scholz als sozialistische Blockadepolitiker, weil das BMF diese Überbrückungshilfen ja gedeckelt hat. Wollen Sie echt unbegrenzte Hilfen oder Entschädigungen, wie Sie jetzt sagen?
Nein, es gibt eine Forderung, die wir teilen vom HDE, die maximal 70 Millionen Euro vorsieht, die auch diese Monatsbegrenzung aufhebt. Man muss dazu sagen, es gab auch immer diese Regelung, dass Sie Monatsscheiben haben. Das heißt, wenn Sie am 15. eines Monats geschlossen worden sind, hat der Monat nicht gezählt, weil Sie den vollen Monat nehmen mussten. Also es gibt viel Kleingedrucktes, auch in der momentanen, ich sage mal Entschädigung, nenne ich es lieber. Da steht so viel drin, dass sie am Ende des Tages deutlich weniger bekommen. Und das ist nicht richtig, wenn sie zwangsgeschlossen sind. Man muss einfach sagen, wir sind zwangsgeschlossen. Und das deswegen ist es eine Entschädigung und weniger eine Hilfsleistung.
Hätte man den Kick besser behandelt, so wie Lufthansa oder TUI oder gewisse Hotelketten? Hätten sie lieber eine Staatsbeteiligung gehabt, die sie dann durch die Krise trägt?
Nein.
Das unvorstellbar, oder?
Nein, 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 nein. Also natürlich nicht. Ich glaube, dass der Staat kein guter Unternehmer ist. Das beweist er ja auch in vielen Dingen. Deswegen wäre das für uns natürlich überhaupt nicht denkbar gewesen oder ist denkbar. Nochmal, ich kann mich da nur wiederholen, wir sind wirklich stillgelegt worden. Wir dürfen nicht öffnen, auch nicht unter Auflagen, unter gar nichts, seit 6 Monaten. Ich finde, man hat dann ein Anrecht auf Entschädigung, weil wir für die Allgemeinheit geschlossen sind. Das ist zumindest das, was die Politik uns auch sagt. Es gibt Studien vom RKI, die immer wieder das Gleiche sagen und sagen, im Handel ist nicht der Infektionsherd. Und wir haben ja selber das getrackt in der Zeit, in der wir letztes Jahr im Sommer geöffnet gewesen sind. Wir waren immer deutlich unter den Inzidenzen gegenüber der normalen Bevölkerung, was ja auch logisch ist. Unsere Mitarbeiter tragen Masken, die Kunden tragen Masken. Also hätte eigentlich lieber ganz Deutschland im Handel arbeiten müssen, dann hätten wir weniger Inzidenzen gehabt. Das wäre so ein bisschen jetzt übertrieben dargestellt.
Ja, und ein Textildiscounter ist nun mal nicht systemrelevant, oder? Würde dann Staat sagen, im Gegensatz zu Edeka, weil irgendjemand muss sich ja noch das Essen irgendwo kaufen können. Zudem haben Sie bei Tengelmann, wenn man das als Gesamtes nimmt, auch sehr gute Geschäfte gemacht. Oder Obi läuft wie wahnsinnig im Lockdown.
Ist das so? Die werden teilweise auch geschlossen, ne? Ja,
okay. Teilweise, aber es sind jetzt natürlich teilweise schon viel früher geöffnet worden. Die Handwerkermärkte haben gute Geschäfte gemacht. Online-Player hat Tengelmann viele, die auch zu den Krisengewinnen gehört. Also als unter der Gesamtrechnung sieht das, glaube ich, nicht so schlecht aus für Tengelmann, aber Sie gucken natürlich aus der Kickbrille, das ist völlig klar. Wie sieht es denn unterm Strich aus, wenn Sie jetzt heute einen Strich ziehen oder wenn Sie sagen, Ende Juni, sehen wir so erste Zwischenbilanz, was hat denn die Corona-Krise Kick total gekostet?
Ja, habe ich ja auch schon öfter gesagt, das hat uns schon 200 Millionen Eigenkapital gekostet, Kapital, was wir investiert hätten, was wir in den Ausbau unserer digitalen Geschichten genommen hätten. Wir haben Online-Läger geplant, wir haben weitere Expansionen geplant. Natürlich, das ist Geld, was uns fehlen wird. Und ich kann mich da immer nur wiederholen. Wir haben mit Tengelmann einen wirklich Gesellschafter, der uns in jedem Belang hilft. Das tut er auch. Der hilft uns momentan ständig aus, nicht nur mit Geld, sondern auch mit wirklich guter Mitarbeit und weisen Entscheidungen. Aber ich habe da ein anderes Verständnis. Ich kann doch jetzt nicht beurteilen, also nehmen Sie mal Gastronomien. Es gibt Gastronome, wo fängt wohlhabend an? Es gibt Gastronome, die haben mit Sicherheit ein großes Bankkonto, die haben 75% ihrer Umsätze im Dezember bekommen als Entschädigung für Schließung. Ich finde die Definition immer sehr, sehr schwierig. Der bekommt es und der nicht, weil der vielleicht etwas mehr Geld auf dem Konto hat als andere. Und so kommt auch mein Ausspruch gegenüber dem Minister zustande. Ich habe da eine völlig andere Sichtweise drauf, weil dann könnten wir auch Rückvergütung von Aktiengesellschaften fordern und Sonstiges. Also da habe ich einen anderen Blickwinkel drauf.
Ich könnte mir vorstellen, Sie sind auch bis zu einem gewissen Grad natürlich, Opfer ist vielleicht übertrieben, aber vom Wahlkampf betroffen, weil natürlich die Schlagzeile Olaf Scholz hilft Großkonzernen mit Staatshilfen, die will er natürlich nicht lesen, oder?
Aber da muss ich Sie korrigieren, das macht er ja.
Also, ja, das verkauft er dann wieder anders.
Das ist too big to fail,
wissen Sie. Das Problem ist, Sie sind halt so in der Mitte, oder? Die Lufthansa pleite gehen lassen, ist dann auch wieder zu groß, oder? Das ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich.
Wenn das die Argumente sind, um zu helfen, dann Halleluja, dann habe ich echt Sorge. Ich kann immer nur, jetzt mal dieser Händlerkreis, in dem wir sind, momentan, auch das mal ganz klar gesagt, unsere Mitarbeiter leiden. Sie haben das gerade eben angesprochen, über Kurzarbeit, über weniger Gehalt. Also er trifft eigentlich, glaube ich, zumindest in Teilen auch seine Wählerschicht. Das muss man sich auch vor Augen halten. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, Unternehmen wie Kick oder die anderen Unternehmen, die mit uns dabei sind, das sind alles Champions in ihrem Gebiet. Das sind Exportschlager. Wir sind in 12 Ländern. Wir sind erfolgreich in 12 Ländern. Und ich finde in der deutschen Wirtschaftspolitik ernsthaft problematisch, dass sie ihnen erst geholfen wird, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir helfen momentan den Unternehmen, wo die Geschäftsmodelle mit einem Fragezeichen zu versehen sind, aber die jetzt in großen Problemen sind. Und die eigentlichen Champions, die Arbeitsplätze schaffen, die nach vorne gehen, denen helfen wir erst, wenn es denen schlecht geht. Das finde ich vom Ansatz, habe ich einen völlig anderen Ansatz da. Ich würde doch schnelle Pferde schneller machen, weil denen die Zukunft gehört. Und man kann gewisse Entwicklungen nicht aufhalten. Und lassen Sie mich das auch sagen, Kick zahlt Steuern in Deutschland. Wir zahlen gerne unsere Steuern in Deutschland. Wir holen unsere Gewinne nach Deutschland, um sie hier zu versteuern. Das ist auch ein Anliegen unseres Gesellschafters, dass wir das so machen. Aber was momentan läuft, wir fördern momentan Unternehmen, die eher nicht ihre Steuern hier in Deutschland zahlen. Und das hat für mich mit Sozialdemokratie wenig zu tun.
Wer zahlt denn nicht seine Steuern in Deutschland, von denen die gefördert werden?
Es gibt die ein oder anderen Internetplayer, die quasi gefördert werden im Sinne von dadurch, dass wir alle geschlossen sind, wir Non-Food-Händler. Und ich glaube, Sie haben die Online-Zahlen, kennen Sie selber, die Wachstumsraten, die sich in der Corona-Pandemie durch die Zwangsschließung ergeben haben. Und ich glaube, Amazon ist nicht bekannt dafür, gerne Steuern zu bezahlen, zumindest in Hochsteuerländern wie Deutschland.
Das stimmt. Und Amazon hat inzwischen schon über 50% des deutschen Internethandels unter Kontrolle. Was aber ein anderes Thema ist, das muss ich dann mal mit dem Bundeskartellamt besprechen, weil wenn es so weitergeht, dann auch, um Ihre Worte zu zitieren, Halleluja. Sie haben gesagt, 200 Millionen hat Sie das Ganze schon gekostet an Eigenkapital. Sie sind ja jetzt vor Gericht, wir haben es vorher schon angesprochen, Sie versuchen sich das vor Gericht wieder reinzuholen bis zu einem gewissen Grad. Wie läuft denn aktuell die Prozessschlacht an der Corona-Front?
Ich habe, glaube ich, ja gerade eben erwähnt, in den Eilverfahren, das ist aber ehrlicherweise nicht so überraschend für uns gewesen, sind die Anträge auf Eröffnung etc. nicht, denen ist nicht stattgegeben worden, aber die Klagen auf Schadensersatzforderungen, die laufen ja nicht im Eilverfahren. Dort sind wir und ist ja immer schwierig, von Juristen eine klare Antwort zu bekommen, aber mit denen und auch nicht schlechten Juristen gab es erstaunlich klare Antworten, dass wir gute Chancen haben, weil genau wie Sie gerade gesagt haben, mir soll einer erklären, warum Sie links in eine Drogerie rein dürfen und rechts in einen Kick nicht.
Sprich, das ist die Begründung. Die Willkür ist die Begründung, warum Sie die Entschädigung kriegen sollen. Das ist die juristische Linie. Ja. Und da glauben Sie wirklich, dass der Staat Entschädigungen zahlt? Weil stellen wir uns mal vor, Kick würde gewinnen. Dann rechnen wir das mal hoch, wer dann alles vor Gericht geht. Ich meine, kann Herr Scholz dann zu Recht fordern, dass wir die Steuern erhöhen, weil die Schulden dann komplett durch die Decke gehen. Ich meine, glauben Sie das wirklich, dass Sie eine Entschädigung kriegen?
Das Strafmaß hat ja nichts damit zu tun, ob schuldig oder nicht schuldig, jetzt um ein bisschen in dem juristischen Sprachgebrauch zu bleiben. Also ein Richter muss ja nicht bewerten, ob das die Schulden steigen lässt. Es ist nicht unser Ziel, zu klagen. Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ziel ist es, gemeinsam die Pandemie zu stemmen. Es ist ja nicht so, dass wir uns frei im Raum bewegen und sagen, wir sind alleine auf der Welt, sondern wir sind ja auch alle bereit, unseren Beitrag zu leisten. Ich hatte gerade eben mal ein bisschen verwiesen auf den ersten Lockdown. Aber wenn Sie da stehen und überhaupt nichts bekommen, dann ist das richtig schmerzhaft und Ihnen keiner erklären kann, warum Sie geschlossen sind. Und wenn Ihnen keiner erklären kann, warum in dem einen Bundesland, nehmen Sie Hamburg, Hamburg hat entschieden, noch zuzulassen, obwohl wir unter einer 100er-Inzidenz sind. Weil das ist für mich Willkür, weil der eine Ministerpräsident sagt, ich finde das richtig, der andere sagt, ich finde das richtig. In Bayern gab es ein Urteil, dass Schuhgeschäfte öffnen dürfen. Ich gönne jedem die Öffnung. Aber mir soll mal einer das erklären. Mir soll mal einer erklären, warum der eine öffnen darf und warum in dem einen Format ein Kunde pro 10 Quadratmeter ein Kunde erlaubt sind und im anderen Format pro Kunde eben nur 40 Quadratmeter zur Verfügung gestellt werden oder so bis zu 40 Quadratmeter. So, das kann mir keiner erklären. Das ist Willkür.
Ich glaube, das kann auch niemand erklären. Und andere Länder haben es ja auch ganz anders gemacht. Also mein Heimatland zum Beispiel, die waren natürlich offener unterwegs. Die haben auch die Skigebiete das ganze Zeit offen gelassen. Das sieht man natürlich jetzt auch am Bruttosozialprodukt, wie sich das entwickelt. Die sind letztes Jahr, glaube ich, knapp um 3% getaucht und nicht um über 5% wie Deutschland. Da gibt es natürlich schon große Unterschiede. Aber da kam natürlich immer wieder diese ethische Frage auf. Der Wirtschaft helfen heißt, Tote in Kauf zu nehmen. Oder dieses Totschlagargument im wahrsten Sinne des Wortes. Also diese Diskussion kam immer auf, ja, die Schweiz würde halt einfach mehr Tote in Kauf nehmen, damit die Reichen noch reicher werden. Das ist so eine typische deutsche Diskussion. Aber faktisch ist natürlich, dass jetzt zum Beispiel in Schweiz und anderen liberalen Ländern, da sind nicht mehr Leute gestorben im Verhältnis als in Deutschland. Es ist eine andere Philosophie. Und hier hatte man, glaube ich, unheimlich Angst vor dieser Diskussion. Das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung. Und darum hat man, glaube ich, hier und da einfach ein bisschen überzogen. Haben Sie denn bei der Politik...
Aber Entschuldigung, wenn ich das so sage. Sie sagen das so lässig. Hier und da ein bisschen überzogen. Nochmal. Wir sind seit 6 Monaten geschlossen. Ja, wir haben 19.000 Mitarbeiter in Deutschland. Ich finde, das ist nicht mal eben überziehen oder eben mal eine Fehlentscheidung treffen. Das ist fatal. Und wie Sie gerade sagen, wenn Sie die deutsche Corona-Politik in Summe nehmen, es wird immer noch abgefeiert, wie wir im ersten Lockdown reagiert haben. Wobei, da sage ich, hat man, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt mit Wetter etc. Und unterm Strich, darum geht es ja am Ende des Tages, das Ergebnis ist doch verheerend.
Das stimmt. Ich meine, das Krisenmanagement Deutschlands wurde jetzt auch schon oft besprochen. Bis vor wenigen Wochen gab es ja nicht mal eine bundeseinheitliche Regelung. Also man brauchte über ein Jahr, um sich mal Gedanken zu machen, wie man das vielleicht organisiert. Das war schon eine Offenbarungszeit für die Politik. Das glaube ich auch. Apropos Politik, hat die Politik denn eigentlich reagiert jemals auf Sie? Sie haben ja Briefe geschrieben, glaube ich, an den Wirtschaftsminister, protestiert. Gibt es irgendeinen Draht in die Ministerien von Ihnen oder vom Verband? Oder waren Sie mal bei einer Krisensitzung dabei, wo Sie mal Scholz schütteln konnten? Oder gibt es irgendwas?
Nein, also wir hatten schon Videoschalten mit Herrn Scholz, wir hatten Videoschalten mit Herrn Altmaier.
Dann haben Sie ihm gesagt, Herr Scholz, Sie sind ein sozialistischer Blockadepolitiker.
Nein,
das wäre mutig gewesen.
Ja, aber da waren wir noch in einer ganz anderen Phase. Wir sind alle in die Gespräche reingegangen, das liegt schon etwas zurück, in der Hoffnung, dass man einen gemeinsamen Weg findet. Für mich, es geht nicht darum, Leute persönlich anzugreifen oder Sonstiges, aber wenn Sie über die wirklich vielen Gespräche, die wir geführt haben, und auch intensiven Gesprächen, kräftezehrenden Runden, mal auf gut Deutsch am Ende des Tages hingehalten werden und sich irgendwann veräppelt fühlen und eben genau das so als Kleinigkeit abgetan wird, dann kommt es zu solchen Aussagen. Das baut sich ja auf. Das ist ja nicht, dass ich von Anfang an in so Gespräche gehe. Ich habe vor all diesen Menschen Respekt, die den Job machen, die sich aufopfern. Aber ich finde, ideologisch zu handeln, halte ich für solche Krisenthemen wirklich für ein Problem. Und wenn man sieht, wie mit uns umgegangen worden ist, den Händlern, dann glaube ich, können Sie meine Wut verstehen.
Ja, es kam natürlich auch immer so eine relativ heikle Diskussion dann plötzlich auf, oder? Wir haben ja oft auch recherchiert und geschrieben über Gastronomen, die geklagt haben vor Gericht gegen die Schließungen etc. Und die wurden dann oft gleich so mit Querdenker-Leuten in einen Topf geworfen. Aha, das sind die Corona-Leugner und so. Also es ist eine sehr aufgeheizte Diskussion und sehr polarisierend, auch in Deutschland. Es wird natürlich auch nicht nüchtern diskutiert über das Thema. Apropos nüchtern, mich interessiert noch was ganz anderes. War das eigentlich Ihre Idee, mit einem Karnevalswagen vors Kanzleramt zu fahren als Protest?
Ja, der Schluss liegt nah, weil ich aus Köln komme.
Sie sind ja Mitglied in der Kölner Ehrengarde.
Ja, genau. Aber das war eine gemeinschaftliche Entscheidung, darauf aufmerksam zu machen. Wir haben uns das auch bis zum Schluss aufbewahrt, weil wir haben eigentlich immer die Hoffnung gehabt, dass wir einen Zugang finden und eine gemeinsame Lösung mit der Politik. Und das ist jetzt so das letzte Mittel. Es war ja auch von den Mitarbeitern mitgetragen. Wir dürften leider nicht zu viele Mitarbeiter mitbringen aufgrund der Vorgaben, die es dort gibt. Aber unsere Mitarbeiter sind auch schwer entsetzt über die Politik, die momentan gemacht wird.
Ich muss mal bei der Kölner Ehrengarde nochmal nachfragen. In Nicht-Corona-Zeiten stehen Sie dann auch in diesen komischen grünen Uniformen irgendwo auf Bühnen rum?
Ja, nicht ganzjährig und nicht immer, aber...
Aber Sie haben auch so eine Uniform.
Ja, natürlich. Also entweder man liebt Karneval oder man verreist. Ich liebe Karneval und ich turne auch manchmal auf der Bühne rum, aber meistens hinten, weil ich nicht so begabt bin beim Tanzen.
Okay, Sie tanzen hinten. Gut, den Humor des deutschen Karnevals, den habe ich noch nie verstanden. Ich stehe eher auf die urige, chaotische Fasnacht aus der Innerschweiz. Also das macht Ihnen wirklich Spaß oder geht es eigentlich nur um Beziehungspflege dort?
Nein, das macht mir wirklich Spaß. Also ich bin echt lebensfroh und gerne Mensch und das gehört zur Kölner Kultur und es macht richtig Spaß und es sind nette Leute. Ob das dann Beziehungspflege ist, man kann das immer nennen, wie man will, aber das Leben besteht auch aus Beziehungen. Wir Kölner tragen es halt nach außen, die anderen machen es eher versteckt, aber die Schweizer pflegen ja auch viele Beziehungen, deswegen ist ihnen das ja auch nicht ganz unbekannt,
glaube ich. Das ist richtig. Dasselbe gilt ja auch für Ihre Feldhockey-Leidenschaft, oder? Nehme ich an. Da haben Sie auch Ihre Frau kennengelernt. Spielen denn Ihre Kinder da auch schon mit?
Ja, der Älteste ist ganz begeistert. Der spielt jetzt seit einem Dreivierteljahr, in Anführungsstrichen, so richtig mit Training. Der liebt das und der hat schwer gelitten, als er nicht zum Training dürfte aufgrund der Corona-Maßnahmen. Jetzt gibt es ja kontaktlos. Das ist okay, auch wenn es draußen ist, auch hier wieder Stringenz gefragt. Aber der Kleine, der guckt noch zu, aber ich hoffe sehr, dass er es auch spielt, weil die Sportart mir viel gegeben hat, ich viel Spaß bei der Sportart hatte und sich mal der Großteil meines Freundeskreises aus der Sportart heraus rekrutiert.
Und Ihr großer Sohn, der läuft dann im Elite-Club mit dem Sportleibchen von Kick auf?
Oder eher nicht? Wieso ist das ein Elite-Club? Also es ist
in Hamburg. Ich habe 10 Jahre in Hamburg gelebt. In Hamburg war Hockey der Elitesport. Also jeder, der da was auf sich hielt, etc., war im Hockeyclub und die Kinder waren im Hockeyclub. Also extrem. Okay. Da bin ich jetzt automatisch davon ausgegangen. Ja. Also da waren ziemliche also Dünkel. Also muss man schon sagen.
Also ich empfinde das ehrlich gesagt nicht so. Ja, ich gebe Ihnen recht, Hockey ist mit Sicherheit nicht die Breitensportart und hat auch den Spitznamen Akademikersportart, aber wirklich, das spielt von bis. Ich gebe Ihnen recht, es ist jetzt vielleicht nicht mit anderen Sportarten wie Fußball vergleichbar, wo sie deutlich mehr in die Breite gehen. Aber Elite finde ich...
Aber Kickkunden spielen da nicht mit.
Aber mit Sicherheit spielen da Kickkunden mit, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also unsere Kundenbefragungen sagen was anderes. Ja, ich bin bei Ihnen, mit Sicherheit kriegen Sie bei uns kein Smoking oder Anzug, also für einen Anwalt wird es schwierig. Aber Kinderanziehsachen und auch Basic-Anziehsachen wie ein weißes T-Shirt finde ich schon hier und da manchmal in der Garderobe. Also ganz unbekanntes.
Also nochmal zum Sportleibchen von Ihrem Sohn. Ist das jetzt von Kick oder von einer anderen Marke?
Nein. Also das Sportleibchen, und da besteht er auch drauf, das ist von Adidas, weil die ersten Herren, also sprich die Profimannschaft, wenn man so will, die spielt in Adidas, und Kinder leben von Idolen, also der rennt den Idolen hinterher.
Aber geben Sie es zu, Familie Zahn trägt keine Kick-Klamotten.
Nein, das ist nicht richtig. Unsere Kinder tragen Kick-Klamotten, bei mir sind Socken, Unterhosen etc., das ist nicht richtig. Ansonsten, was richtig ist, sie haben im Modehandel immer Stilgruppen, und Kick bedient eine andere Stilgruppe, als ich das bin. Ich bin eher konservativ und Kick hat eher den progressiven männlichen Kunden. Also und ich finde, Geschmack ist eine Sache, die darf einem zustehen.
Der progressive männliche Kunde, das merke ich mir. Fragen Ihre Kinder eigentlich schon, woher die billige Kickware kommt und unter welchen Bedingungen sie produziert wurde?
Mit den Kindern nicht, aber natürlich mit meiner Frau, mit meinem Umfeld, natürlich ist das Thema. Natürlich ist es auch ein Thema, dem man sich stellen muss, mit dem man tagtäglich konfrontiert wird. Klar.
Da kommen ja sicher auch Fragen, oder? Wie kann es sein, dass ihr so billig seid, oder?
Ja, muss man dagegen fragen, wie kann es sein, dass die anderen so teuer sind? Also natürlich, wir produzieren, wie aber alle Niedrig- und Mittelpreissegmente, produzieren wir in Asien. Und dort haben wir auch, ich sag mal, lange Zeit zurück, aber wir haben ja auch Lehrgeld in Anführungsstrichen bezahlt. Ich kann aber heute wirklich stolz und glücklich sagen, dass wir mit Sicherheit viele Schritte nach vorne gemacht haben, und was die Produktionsbedingungen angeht und auch was unsere Standards angeht, klar im oberen Drittel zu finden sind und viele hinter uns lassen.
Was bedeutet denn die Krise, die Corona-Krise jetzt für Ihre Lieferanten in den Entwicklungsländern?
Ja, nichts Gutes. Das ist natürlich verheerend. Also da brauchen wir wirklich nicht herum zu reden. Das ist für die eine Katastrophe, wenn sie mal die Stornierung nehmen, wenn sie die Gespräche, die wir führen, über später liefern, weil wir von unserer Überzeugung her, und das ist ja auch so eine klassische Frage, wir verbrennen keine Ware oder so, sondern wir verkaufen alle Ware. Aber natürlich laufen wir voll und versuchen mit unseren Lieferanten gemeinsame Lösungen zu finden. Das auf der einen Seite, also natürlich haben die wirtschaftlich dadurch Themen, und aber auch, wenn Sie mal in so einem Land wie Bangladesch gewesen sind, dort wird auf engstem Raum zusammengelebt in den Ballungszentren. Natürlich ist die Ansteckungsgefahr dort gigantisch, und dort hat noch überhaupt keine Impfkampagne angefangen. Also das ist überhaupt nicht witzig, was dort passiert, und bereitet uns auch große Sorgen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Ich meine, Sie haben ja eine unheimliche Nachfrage gemacht. Also wenn Sie einem Lieferanten sagen, wir stornieren, dann wird er das machen, weil er hofft, irgendwann kriege ich dann vielleicht wieder einen Auftrag. Muss ich mir vorstellen, dass diese Lieferanten jetzt komplett schließen und die Leute ohne Geld arbeitslos zu Hause sitzen?
Nein, also da muss ich mich auch mal ein bisschen aus dem europäischen Blick oder aus dem deutschen Blickwinkel. Man glaubt, wir hätten so eine Nachfrage gemacht. Aber wenn wir das mal auf unsere Lieferanten aufsplitten, dem ist nicht so. Also wenn Sie das mal vergleichen mit den wirklich großen Playern dieser Erde, ist das marginal, was wir haben. Und wenn Sie das mal auf ganz Bangladesch runterbrechen, ist das ein Trugschluss, dass wir Riesen Riesenmacht dort unten haben. Wir sind kein kleiner Player, ja, aber dass wir da der Player schlechthin sind, sind wir weit von entfernt. Wir versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden und wir wollen auch nicht, dass Leute in irgendeiner Form nicht zur Arbeit gehen können. Deswegen, bis jetzt haben wir das ganz gut hinbekommen, gemeinsam, aber es ist schlichtweg einfach bedenklich, was in diesen Ländern, was die Krise in diesen Ländern anrichten wird. Die Folgeschäden werden wir in den nächsten Jahren noch sehen.
Aber was heißt gemeinsame Lösung? Was muss ich mir darunter vorstellen? Also, was heißt das konkret? Dass Sie einen Teil der Rechnung doch zahlen oder was heißt das?
Nein, Rechnung zahlen tun wir immer. Das ist schon mal per se. Also Rechnungen sind da.
Die Ware wird dir später geliefert, dass sie vielleicht vorher schon zahlen.
Genau, oder genau. Nein, genau. Also die Ware ist ja abgesichert über Akkreditive. Ja. Wir gucken, wie wir mit den Lieferanten die bestellten Mengen, ob wir die strecken können, ob wir die später anliefern können, ob wir, der hat ja oft schon Rohware da liegen, dann überlegen wir, zahlen wir die schon, gehen wir aber hin und rufen eben später ab. Also das sind die individuellen Lösungen. Und da gibt es auch keine Standardlösung, die man anwenden kann, sondern jeder Fall ist irgendwo dort unterschiedlich gelagert. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass ein Lieferant zahlungsunfähig wird oder nicht mehr funktioniert, weil wir glauben an die Zukunft von Kick und wir hätten ja nichts gewonnen, wenn ein Lieferant verschwindet.
Sie haben es ja vorher schon erwähnt, Sie hatten mal ein traumatisches Erlebnis in Bangladesch. 250 Näherinnen sind da umgekommen bei einem Brand. Ich glaube, es war Brandstiftung.
Das ist Pakistan gewesen.
Pakistan gewesen. Kick hat dann erklärt, man sei mitverantwortlich. Sind denn da Taten gefolgt nach diesen Worten? Was konkret haben Sie anders gemacht da vor Ort?
Ja, also man muss ganz kurz sagen, wir haben nicht gesagt, dass wir verantwortlich sind.
Mitverantwortlich hieß das Zitat.
Ja, anders, wir sind ein Stakeholder in diesem Prozess. Das ist mir schon wichtig, weil gegen Brandstiftung und gegen Brandstiftung vor Notausgängen ist es wirklich schwierig, sich gegen zu schützen. Übrigens auch in Deutschland. Und das ist auch weiterhin unsere Argumentation und das ist mir persönlich wichtig, dass das auch immer wieder nach vorne gestellt wird, weil wir haben nicht fahrlässig dort vor Ort gehandelt. Es stimmt, wir haben in der Fabrik viel produziert und wir haben ja auch eine gemeinsame Lösung mit der ILO und den Gewerkschaften vor Ort gefunden, um möglichst dieses große Leid erträglich zu machen. Mehr kann man ja leider mit Geld in dem Fall nicht machen. Ja, wir haben, es gab dann dieses große Unglück nochmal in Bangladesch, Rana Plaza, in dem viele Fabriken drin gewesen oder viele Produzenten drin gewesen sind, unter anderem auch wir oder Auftraggeber, besser gesagt. Daraufhin ist ein Accord entstanden. Das ist ein Zusammenschluss zwischen Auftraggebern, Produzenten und Gewerkschaften und der bangladeschischen Regierung. Und ich glaube, alle können mittlerweile bestätigen oder das auch wiedergeben, dass Bangladesch, was Gebäudesicherheit, was Brandschutz angeht, das sicherste Land in Asien ist zu produzieren. Dort passiert auch am wenigsten. Und wir haben für uns entschieden, dass wir diese Erfahrung mitnehmen nach Pakistan und eben dort auch diesen Akkord für uns initiieren erstmal. Und dort sind mittlerweile mehrere Firmen darauf aufgesprungen und wir übertragen das auf Pakistan. Aber nochmal, gegen einen Brandanschlag könnten wir uns selbst in Deutschland und wenn bewusst an Notausgänge vorher gelegt wird, könnten wir uns nicht wehren.
Und Sie kontrollieren das selber? Muss ich mir vorstellen, Sie haben Leute von Kick, die da ein, zwei Mal pro Jahr runterfliegen und sich das angucken?
Ja, wir haben eine Kombination aus. Wir haben externe Prüfinstitute, die wir bezahlen. Das sind, weil sonst besteht ja schnell der Verdacht, man würde das beschönigen oder sonstiges. Und wir kontrollieren das selber. Und da sprechen Sie es an. Uns macht schon extrem Sorge, dass wir jetzt seit längerer Zeit nicht mehr unten gewesen sind, selber keine Audits machen. Weil wer schon mal in diesen Ländern gewesen ist, weiß auch, dass man externe in Bangladesch auch kontrollieren muss, weil die Korruption in diesem Land sehr, sehr hoch ist. Also sprich, das ist ein Thema, was mir wirklich privat Sorge bereitet.
Jetzt gibt es ja das neue Lieferkettengesetz, oder? Das spricht ja diese Thematik auch an. Das sehen Sie ja aber ziemlich kritisch, oder? Weil es einerseits national ist und andererseits ja auch ein Klagerecht beinhaltet. Haben Sie denn ein bisschen Angst davor?
Angst habe ich vor nichts. Also ich habe anders. Ich befürworte grundsätzlich mal, dass es so ein Level Playing Field gibt, ne, damit jeder weiß, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Das war ja einer dieser Themen auch, die wir bei dem Thema Pakistan hatten, wo wir auch in Deutschland im pakistanischen Recht verklagt worden sind, was ja Wahnsinn ist. Dann beschäftigen sie sich mit pakistanischem Recht in Deutschland. Das war schon herausfordernd, glaube ich, für alle Beteiligten.
Aber die Kläger haben verloren, glaube ich.
Ja, das ist bei dem ganzen tragischen Unfall finde ich von Verlieren und Gewinnen wirklich schwierig. Aber jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, es ist eine Kampagne gewesen, die dann gelaufen ist, um dieses Lieferkettengesetz zu befeuern. Das war ja ein politisch motivierter Prozess. Aber vom Gewinnen und Verlieren finde ich in dem Fall schwierig zu reden. Ja, die Klage ist abgelehnt worden, um es mal so zu sagen. Ich befürworte grundsätzlich deswegen so ein Level Playing Field. Was ich wirklich kritisch finde, ist, dass wir national vorgegangen sind. Wir sind im europäischen Binnenmarkt und ein Unternehmen wie Kick macht fast 40% seines Umsatzes außerhalb von Deutschland. Wir haben viele Unternehmen, die in Deutschland Umsatz machen, aber die Zentrale woanders haben. Das ist also ein Thema. Und dann eben ja, es kann jetzt nicht sein, dass wir mit Klagen überhäuft werden. Jetzt mal ein bisschen provokativ gesprochen, weil in Shanghai dem Hafenarbeiter Paket auf den Fuß gefallen ist. Also da sind für mich auch noch wirklich Unklarheiten drin. Aber zu sagen, es haben alle mal die gleichen Bedingungen, das befürworte ich.
Sind denn extrem tiefe Preise und gerechte Arbeitsbedingungen nicht sowieso ein Widerspruch, den man nie aufgelöst kriegt?
Nein, für mich ehrlich gesagt nicht.
Nicht?
Nein.
Ich meine, manche behaupten ja, die größte Gefahr für die Näherinnen in den Entwicklungsländern seien nicht die Arbeitsbedingungen, sondern bald der Roboter. Wann näht eigentlich der Billigroboter das erste Kickshirt in Bangladesch?
Ja, Sie sprechen in der Tat das an. Das ist ja, also das ist auch wofür ich immer plädiere. Ich plädiere dafür, dass man diese Länder nicht überfrachtet. Und das ist auch immer wieder ein Kampf mit NGOs. Wir können in diesen Ländern, doch man kann es natürlich, aber ich halte es für falsch, in diesen Ländern mit den Maßstäben, die Maßstäbe anzusetzen. Damit meine ich nicht den Umgang, den Respekt vor Menschen, sondern vielmehr Lohnbedingungen etc. und sagen, wir machen jetzt hier in Deutschland raus. Dann sind die Länder morgen am Tag tot und die Länder stehen im internationalen Wettbewerb. Deswegen sind diese ganzen Dinge, die wir hier in Deutschland besprechen, werden ja in Bangladesch von Regierungen etc. nicht gerade klatschend oder mit Beifall versehen, weil schon eine berechtigte Angst besteht, dass ein bisschen ketzerisch, die Karawane zieht weiter.
Sie haben Angst um den Standort, oder? So einfach
ja,
ist es.
Und, oder der Roboter das macht. So. Und, aber auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, es gibt eine starke Verwirrung zwischen Politik in dem Land und Textilindustrie. Deswegen, es gibt staatliche Aufgaben und mein Credo ist auch bei unserer CSR-Arbeit, wir müssen es eigentlich schaffen, dass staatliche Aufgaben wie Arbeitsschutz gehört eigentlich zum Staat. Wir können das temporär als Unternehmen übernehmen, aber wir müssen den Staat stark machen. Und da ist für mich auch die Bundesregierung gefordert. Die macht sich auch mal da relativ einfach, indem sie hingeht und sagt, macht ihr Unternehmen das mal? Aber es muss eine gemeinschaftliche Aufgabe sein. Wie kriegen wir den Staat stark, um die Dinge, die er zu kontrollieren hat, auch kontrolliert? Dann reden wir über Lohn, über Arbeitsbedingungen. Das ist eine staatliche Hoheit, wenn man ehrlich ist.
Gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Herr Zahn, damit sind wir bei der ultimativ letzten Frage. Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
Ich habe viele Träume, aber jetzt momentan, hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals sage. War so 3 Monate mit meiner Familie verreisen, das fände ich jetzt toll. Der Große, in Anführungsstrichen, der Große geht noch nicht zur Schule und das wäre jetzt so ein Zeitpunkt, wo man das machen kann. Und wir hatten das eigentlich geplant, 3 Wochen nach Südafrika, was schon viel ist. Und das ging jetzt aufgrund von Corona nicht. Und dem trauere ich schon so sehr, sehr nach, weil da wäre jetzt Sommer gewesen, im Februar wollten wir fahren und das ging halt einfach nicht. Das dauert jetzt halt ein paar Schuljahre, bis wir wieder in der Zeit fahren können.
Und nächsten Winter wollen Sie dann wieder in Ihre grüne Uniform steigen und hinten an der Bühne ein bisschen tanzen. Herr Zahn, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal live in echt.
Ja, vielen Dank Ihnen, war sehr spannend.
Und wer jetzt wissen will, welche Hochschule man besuchen muss, um auch so eine steile Karriere wie Patrick Zahn machen zu können, sollte die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Deutschlands exklusives Uni-Ranking zeigt, welche Absolventinnen und Absolventen die Personalabteilungen am liebsten einstellen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik und Lob schreiben Sie bitte an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung des Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.